ARD.
SWR Kultur. Forum.
Stresstest für die Demokratie nach der Wahl in Brandenburg. Am Mikrofon ist Michael Riesel. Es gibt Länder, wo richtig was los ist, und es gibt Brandenburg, spottete einst der Liedermacher Reinhard Grebe. Gerade aber interessiert sich die ganze Republik für das angeblich so langweilige Bundesland, für das furiose Finale gestern im ostdeutschen Wahlsommer. Die Überraschung, die SPD, sie kann noch Wahlen gewinnen, wenn auch knapp, denn der Rechtsruck im Osten ersetzt sich nach Thüringen und Sachsen auch in Brandenburg fort. Die politischen Ränder, sie legen zu, das Terrain der Mitte schrumpft, und trotz der allgemeinen Erleichterung darüber, dass die AfD in Brandenburg nicht stärkste Kraft geworden ist, bleibt die Frage, wie umgehen mit den neuen Radikalen. Welche Lehren lassen sich aus diesem Superwahljahr ziehen, das von vielen als Zäsur im deutschen Parteiensystem erlebt und beschrieben wurde, gerade auch im Hinblick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Darüber wollen wir reden in diesem Forum mit dem Leipziger Journalisten und Autor Michael Kraske, mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Wolfgang Schröder von der Universität Kassel. Er war selbst politisch in Brandenburg aktiv und 2009 bis 2014 als Staatssekretär im Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie, und mit Mariam Lau, politische Korrespondentin der Wochenzeitung Die Zeit in Berlin. Frau Lau, Stresstest für die Demokratie, so haben wir diese Sendung nach der Wahl in Brandenburg genannt. Was würden Sie sagen, Stresstest bestanden?
Naja, ich würde mal sagen, mit einem blauen Auge davongekommen. Man muss sich ja manchmal kneifen und sagen, wir sind jetzt schon erleichtert, wenn die Extremisten nur auf Platz 2 landen. Wir haben uns jetzt darauf eingerichtet, dass ein Drittel der Bürger eine rechtsextreme Partei wählt. Und wenn man jetzt das BSW noch dazu zählt, das Bündnis Sahra Wagenknecht, dann kommen wir auf fast eine Hälfte der Bürger, die sich für extremistische, ich will mal sagen, russlandfreundliche Parteien entscheiden. Also ich würde mal sagen, wir sind noch mitten im Stress.
Mhm. Mit einem blauen Auge davongekommen, sagt Frau Lau, gerade noch mal gut gegangen. So ist ein Kommentar in der Tageszeitung Taz heute überschrieben. Ein Gedanke, der gestern bestimmt vielen durch den Kopf gegangen ist. Herr Kraske, Ihnen auch.
Naja, das war schon das erwartbare Ergebnis. Frau Lau hat das ja gesagt. Ein Drittel fast wählt im Osten jetzt eine rechtsextremistische Partei. Der Siegeszug hin zu Normalisierung und Verharmlosung, der ist fortgesetzt worden. Wir erleben, glaube ich, hier schon demokratische Kipppunkte bei diesen Wahlen, dass die AfD ja mit einem Fuß einen Fuß in der Tür zur Macht hat, dass die anderen Parteien um sie herum Mehrheiten organisieren müssen. Die Koalitionsbildung wird schwierig. Und es ist ziemlich frappierend, dass über die Gefährlichkeit der AfD, wer sie ist, was die will und wie man sie jetzt bekämpfen kann, eigentlich in diesem Diskurs gar nicht gesprochen wird.
Wir werden heute drüber reden. Herr Schröder, wenn es mittlerweile schon als Erfolg gilt, dass die AfD nicht stärkste, sondern nur zweitstärkste Kraft geworden ist, wie das Frau Lau und Herr Kraske gesagt haben, zeigt das dann, wie gravierend diese drei Landtagswahlen im Osten, Sachsen, Thüringen und jetzt Brandenburg, die politische Normalität in Deutschland verändert haben?
Ja, unbedingt. Ich würde die drei Landtagswahlen als Teil einer Transformation des deutschen Parteiensystems betrachten. Das heißt, es geht auch gar nicht nur um den Osten und es geht auch nicht nur um die AfD, das muss man sich auch klar machen, sondern wir haben eine insgesamt tiefgreifende Entfremdung gegenüber der etablierten Parteienstruktur der Bonner Republik. Wir haben so etwas wie eine Niederlandisierung des deutschen Parteiensystems. Das heißt, wir haben mehr Parteien, wir haben kaum noch Parteien, die eine wirklich starke integrative Kraft besitzen. Wir haben keine Parteien mehr, die elektoral so überlegen sind, dass sie sich so zwei, drei kleinere Partner aussuchen können, sondern eine Fragmentierung mit immer mehr Parteien, und zwar sowohl links wie auch rechts. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Es gibt noch eine andere Seite, darüber sollten wir auch sprechen, neben der Niederlandisierung, das ist die Französisierung des deutschen Parteiensystems, nämlich, dass die Parteien nicht mehr, wie wir das früher kannten, aus Mitgliedern bestehen, die Sympathisanten sind, die die Parteien unterstützenswert empfinden, sondern wir gehen in Richtung von professionellen Parteien, die nur noch Mitglieder haben, die selbst eine Funktion im politischen System haben. Also man wird Mitglied einer Partei, wenn man Bürgermeister ist, wenn man Schatzmeister einer Partei ist und so weiter. Und da ist übrigens der Osten die Avantgarde.
Das ist interessant, weil das Beispiel Frankreich, das ist mir auch sofort eingefallen, weil eine Zahl, die stach gestern bei all den Umfragen heraus, 75% der SPD-Wählerinnen und Wähler sind mit ihrer Partei zwar nicht zufrieden, wählen sie aber, um die AfD zu verhindern. Und Frau Lau, was ich mich gefragt habe, wenn sich Leute in diesem Umfang gezwungen sehen, Parteien zu wählen, zu denen sie inhaltlich eigentlich gar nicht stehen. Wie lange geht denn sowas gut?
Das geht ja jetzt schon nicht mehr so richtig gut. Und man kann immer nur hoffen, dass die Parteien jetzt Aufstellungen finden, die dieser Situation versuchen, gerecht zu werden. Also da schaue ich vor allen Dingen auf die SPD. Pfeifen ja jetzt die Spatzen von den Dächern, dass man da eventuell mit jemandem wie Boris Pistorius, der einfach besser in der Lage ist, auf Leute zuzugehen, denn das wird man jetzt in gigantischem Umfang tun müssen, dass die SPD mit dem besser fahren würde. Ich weiß jetzt nicht, ob sie in der Lage zu so einem Schritt ist. Ich gucke so ein bisschen auf den Moment bei den US-Demokraten, wo die Situation ja ähnlich verkarstet wirkte, noch vor kurzem wie bei uns. Und für meinen Geschmack hat der Rückzug von Joe Biden da doch einen Schalter umgelegt. Und ich frage mich immer, warum sollte so ein Moment bei uns nicht eigentlich auch möglich sein?
Herr Schröder, wie sehen Sie das? Erlebt Olaf Scholz bald seinen eigenen Joe Biden-Moment?
Kann man schlecht sagen, weil die Lage hier ist doch gänzlich anders. Scholz ist bestrebt, den Laden zusammenzuhalten, bis zum Ende zu führen. Und die grundlegende Frage, die wir im Hinblick auf die Koalition haben, lässt sich die FDP rausschmeißen oder geht sie freiwillig raus? Und das ist die neue Konstellation, die dann auch weitere Dinge in Gang setzen kann. Aber ich würde mich Frau Lau anschließen, also einfach so weiter und darauf hoffen, dass man das Ding zu Ende fährt, das wird nicht mehr funktionieren nach den ganzen Querfeuern, die es da gibt.
Herr Kraske, Dietmar Woidke, der wird ja jetzt gefeiert für seine Aufholjagd, für sein Manöver im Endspurt des Wahlkampfs, alles auf eine Karte zu setzen und den Wählern die Ansage zu machen, entweder ihr macht die SPD zur stärksten Kraft oder ich bin als Ministerpräsident raus. Man kann sagen, der Erfolg gibt ihm recht, aber war das nicht ein sehr riskantes Spiel?
Ja, das war ein Wabankspiel von einem Hasardeur, aber er hat natürlich recht behalten. Insofern, aber was schon gefehlt hat, ist ja auch so ein Stück weit ein ganz klares, eine demokratische Gegenerzählung. Also die große Gegenerzählung zu dieser völkischen nationalistischen Erzählung der AfD, die hat man doch vermisst. Woidke hat das Ruder nochmal rumgerissen mit seiner Persönlichkeit. Aber das ist eigentlich die Aufgabe, die die anderen demokratischen Parteien jetzt haben. Ja, also diese positiven Visionen zu entwickeln, auch die wirklichen Probleme zu adressieren. Ja, auch in Frankfurt oder in Brandenburg erwartet man das Hochwasser. Es gibt Dürren jedes Jahr, die jedes Jahr schrecklicher werden. Über Klimawandel spricht man da dann überhaupt nicht mehr. Wohnungsnot, Niedriglohnsektor, der im Osten grassiert. All diese realen Probleme im Osten, die sind eigentlich überhaupt nicht Thema gewesen, sondern wir haben die letzten Wochen eigentlich einen Overkill in dieser Migrationsdebatte erlebt. Alle haben sich in Abschiebeforderungen ja übertroffen und damit hat man zu einem Großteil das Geschäft der AfD mitgemacht.
Also Entschuldigung, ich würde da gerne noch mal eine kleine Lanze für Herrn Woidke brechen. Ich finde, das war nicht einfach nur ein Wabonspiel, sondern es war so ein bisschen das, worauf alle warten, glaube ich, oder worauf viele Wähler warten. Sagt, was euch wirklich wichtig ist. Und der Woidke hat nun gesagt, wenn ihr in großem Umfang die AfD für besser befähigt haltet, das Land zu regieren, dann habe ich meine Pflicht nicht erfüllt, dann ist meine Mission gescheitert und dann gehe ich. Und damit hat er ja ein Vorurteil widerlegt, das viele Leute über die politische Klasse hegen, nämlich die wollen alle nur sich Hauptsache an die Macht retten und so weiter. Und hier hat jetzt jemand mal inhaltliche Flöcke eingeschlagen und ich habe mich bei der CDU in Sachsen und Thüringen gefragt, was eigentlich passiert wäre, wenn die auf die BSW-Forderung von ihren Essentials der Ukraine-Unterstützung Abstand zu nehmen, wenn die da auch gesagt hätten, das kommt mit uns überhaupt gar nicht in Frage. Die haben ja jetzt sich da extrem biegsam gezeigt. Und diese Biegsamkeit, da haben die Leute, glaube ich, die Nase voll von. Also die Leute wollen Politiker kämpfen sehen, wollen wissen, was sind eure Prioritäten, was ist euch wirklich wichtig. Und da würde ich sagen, das war nicht einfach nur ein Spielerakt von Woidke, sondern das war einfach politischer Ernst, den wir noch viel öfter sehen könnten, für meinen Geschmack.
Herr Schröder, wie sehen Sie es? Ja. Woidke hat Format gezeigt?
Er hat Führung gezeigt. Und indem er Führung gezeigt hat, hat er auch Anerkennung gefunden, und zwar über die Parteigrenzen hinaus. Sie haben die Zahl schon zitiert. 75% der Menschen haben die SPD gewählt, ohne von ihr überzeugt zu sein. Aber sie sind überzeugt von der Erzählung, dass die Demokraten zusammenstehen müssen gegen die Rechtsextremisten. Jetzt kommt aber ein weiterer Punkt. Die nicht intendierte Konsequenz dieses Vorgehens ist natürlich die Kannibalisierung der kleinen demokratischen Mitte. Das heißt, wir werden im nächsten brandenburgischen Landtag keine FDP haben, keine Freien Wähler, keine Linke, keine Grünen. Und das ist nicht einfach der Buntheit ein Problem, sondern es ist ein Problem im Hinblick auf das, was wir demokratiepolitisch das integrative Moment des deutschen Parlamentarismus benennen. Das heißt, im Parlament muss ja eine Abbildung der gesellschaftlichen Problemlagen existieren. Wenn man nur mal die ökologische Dimension nimmt, die Herr Kraske auch zu Recht herausgestellt hat, es wird in den nächsten 5 Jahren keine authentisch ökologische Kraft geben, die das ganze Dilemma der Lausitz, der Oder und so weiter aus eigener Perspektive thematisiert. Und das ist demokratiepolitisch ein Problem.
Das ist obendrein auch noch ein Problem. Erstens, also wenn die Grünen reingekommen wären, hätte die AfD jetzt keine Sperrminorität. Und es ist im Blick auf die Bundestagswahl natürlich auch eine weitere Koalitionsoption, die der Union verloren geht und die, wie Herr Schröder völlig richtig gesagt hat, das Parlament einfach ärmer macht. Und da kommen wir vielleicht noch auf das Verhalten der CDU zu sprechen oder der Union. Ich glaube, es ist ein Riesenfehler, jeden Morgen damit zu beginnen, dass man sich einen Koalitionspartner wie die Grünen zerschießt.
Ja, also da möchte ich ganz kurz aus Sachsen auch die Erfahrung noch dazu stellen. Herr Kretschmer, der Ministerpräsident, läuft da ja vorweg. Der schafft es auf offener Bühne, seinen Koalitionspartner, seinen bisherigen, die Grünen, wirklich zu diskreditieren. Und diese Erzählung, die gleichen dann vom konservativen CDU-Lager schon fast denen der AfD, dass die Grünen die Verbotspartei sind, dass sie das Übel schlechthin sind. Und das hat der politischen Kultur in den vergangenen Monaten absolut geschadet. Wo ich Ihnen beiden recht geben möchte, ist, es ist in den letzten Wochen, Monaten viel darüber diskutiert worden, ob solche Bündnisse, um die AfD zu verhindern, denn nicht auch was per se Antidemokratisches oder Undemokratisches haben. Und da muss man nun mal ganz klar sagen, und das hat nun die Wahl in Brandenburg auch gezeigt, nein, die Gemeinsamkeit der Demokraten, die gilt es hochzuhalten und die gilt es auch zu organisieren und zu leben. Und insofern ist natürlich Woidke mit seinem Sieg da ein Vorbild, das ist ganz klar.
Auch wenn es diese Kollateralschäden für die Demokratie gibt, die Herr Schröder beschrieben hat.
Das ist natürlich alles nicht ideal, ja. Aber wenn ich mir die Talkshow-Debattenkultur angucke und da die Stimmen immer lauter werden zu sagen, naja, das sind ja nicht alles Nazis, die wählen und man kann doch ein Drittel nicht ausgrenzen, das ist pure Geschichtsvergessenheit. Genau das muss die Grundlage sein, ja. Wenn sozusagen diese völkisch-nationalistischen Scheinlösungen der AfD so stark werden, dass ein Drittel sie wählt, natürlich muss man sie außen vor halten und das ist auch nicht undemokratisch, das nennt sich in der Demokratie halt schlicht Opposition dann.
Der Name von Ministerpräsident Michael Kretschmer, der ist schon gefallen. Der hat, und das hat auch zu den Absonderlichkeiten dieses Wahlkampfs gehört, im Vorfeld nicht zur Wahl seines Parteigenossen aufgerufen, sondern zur Wahl des SPD-Manns Woidke. Das hat vielen, Frau Lau, imponiert. Ihnen auch?
Nee, ich fand's absolut unverständlich. Also, und dann auch noch in der Form eines gemeinsamen Interviews. Also das ist, für mich ist das so eine Art, Michael Kretschmer ist einfach sein eigener Herr. Also er kümmert sich nicht um die transatlantischen, programmatischen Orientierungen seiner Partei. Es ist ihm egal, was Herr Merz zur Ukraine sagt und so. Er setzt einfach sozusagen das Recht. Und es gibt auch die Interpretation über sein Verhalten, erst das Land, dann die Partei. Da muss ich sagen, das glaube ich mal gar nicht, dass das sein Anliegen war, sondern er will einfach erklären, dass er sein eigenes Recht setzt. Im Grunde so ähnlich wie Markus Söder, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, die Marke, an der er sich da orientiert.
Frau Lau, ich würde es ein bisschen anders akzentuieren. Also ich stimme Ihnen zu, da ist dieser MP-Effekt, den wir ja bei Landtagswahlen regelmäßig erleben. Wenn also der Ministerpräsident nicht gerade silberne Löffel oder goldene Löffel sogar klaut, dann ist seine Wahl gesichert. Aber was wir hier auch erleben, ist so eine Reduktion der Demokratie durch die Bipolarisierung zwischen dem Ministerpräsidenten so als Anwalt einer imaginären, selbst definierten Demokratie und den Rechten. Und das hat natürlich Kollateralschäden für das gesamte Parteiensystem, weil die Menschen orientieren sich dann nicht mehr an Parteien, an ordnungspolitischen Entwürfen, sondern sie sind situativ festgelegt und müssen Entscheidungen treffen, die eigentlich nicht ihren ordnungspolitischen Vorstellungen entsprechen, sondern der situativen Herausforderung. Und das scheint mir für die elementare Rolle, die unsere Parteien im Willens- und Entscheidungsbildungsprozess unseres politischen Systems spielen, eine wirklich elementare Gefährdung. Das heißt, die Entkernung der Parteien, die wird nicht nur von außen betrieben, sondern auch von innen. Und die Ministerpräsidenten sind da schon ein sehr dynamischer Faktor. Man kann ja auch sagen, wenn man das in Brandenburg sieht, ist das ja eine Wiederkehr der sächsischen Konstellation. Also in Sachsen hat im Prinzip mit Abstrichen etwas anders, hat Kretschmer das Gleiche gemacht wie in Brandenburg-Woidke oder umgekehrt. Nur ist bei Woidke jetzt die demokratiepolitische Dimension eine etwas andere, weil er diese Führungs- und Risikoposition anders bespielt hat und damit mehr Zustimmung erreichen konnte über die Parteien hinweg, ohne dass das Wahlergebnis jetzt wesentlich besser ist. Und man muss ja auch mal sehen, vielleicht sollten wir darüber auch mal sprechen, Brandenburg ist aus meiner Erfahrung und aus meiner Beobachtung und Interpretation des jetzigen Wahlergebnisses vermutlich noch tiefgreifender in dieser rechten Formation eingebunden als Sachsen und Thüringen, weil dieses geschönte Brandenburger Ergebnis ist ja nur das Ergebnis oder vor allen Dingen das Ergebnis des Zuzuges aus Berlin. Wenn also der Berliner Speckgürtel nicht existieren würde, hat man eigentlich ein Land, das vollends in der Hand der AfD ist. Und naja, also die Veränderungen, die man in einzelnen Städten dann sehen kann, sind vor allen Dingen also Ausläufer dieser doch jetzt auch in den letzten Jahren zugenommenen Zuwanderung und der damit veränderten politischen Soziologie in den einzelnen Orten.
Herr Kaske. Naja, diesen Stadt-Land-Effekt, ne, den sieht man ja nun, glaube ich, in allen drei Wahlländern sehr, sehr stark. Ja. In Sachsen verläuft so eine unsichtbare Linie wirklich zwischen dem Norden und dem Westen, der recht aufgeklärt und liberal ist, und dem Osten und Süden dann, wo es eben dann diese ganz starken AfD-Hochburgen gibt. Und für Sachsen muss man aber dann auch noch dazu sagen, da gibt es dann nicht nur die AfD mit ihren starken Wahlergebnissen, da gibt es auch noch die Freien Sachsen, die die Mobilisierung auf der Straße machen, mit denen AfD-Leute da Seite an Seite marschieren und auch eine permanente Unruhe schaffen. Ähnlich ist es in Thüringen. Das heißt, wir haben ja nicht nur sozusagen eine Hinwendung von der Wählerschaft zu diesen rechtsextremen Scheinlösungen, zu völkischen Erzählungen von wegen wieder Politik für die eigenen Leute, für das Volk, sondern wir haben ja ganz, ganz stark rechte Strukturen. Wir haben ja nun auch seit ein, zwei Jahren einen immensen Anstieg, auch das muss man noch mal sehen und sich vor Augen führen, von rechter Gewalt. Das wird dieses Jahr wieder und Straftaten, das wird dieses Jahr wieder sich fortsetzen. Das heißt, wir haben da auch Wechselwirkungen. Und diese Wahlerfolge wirken ja auf die Szene natürlich mit einer ganz enormen Ermutigung. Und ich würde da einen Satz zu dem Ministerpräsidenten Kretschmer noch hinzufügen. Das ist nicht nur dieses Ding, wer hat hier die Macht und wer kann hier die Richtung vorgeben, sondern Kretschmers Style ist es ja nun seit Jahren auch, diesem vermeintlichen wütenden Volkswillen hinterherzufühlen in der Russlandfrage, in dem Bashing der Grünen. Und das war, was ich eingangs meinte, dass ich auch eine große Mutlosigkeit bei den demokratischen Parteien erlebe, sozusagen die eigenen Erzählungen, die eigenen Prioritäten wieder selbstbewusst zu setzen und nicht eben diesen Erzählungen hinterherzulaufen, wie wir es jetzt in der Migrationsdebatte gesehen haben.
Lassen Sie mich ganz kurz, wir kommen gleich wieder zur AfD zurück, aber lassen Sie mich ganz kurz nochmal auf die bundespolitischen Signale dieser Wahl schauen. Frau Lau, nach dem schlechten Abschneiden der CDU sind jetzt einige in der Partei ziemlich sauer auf Kretschmer. Von unkollegialem Verhalten ist da die Rede. Zu Recht, oder braucht man da jetzt einen Sündenbock, weil Merz gleich mit einer krachenden Niederlage in seiner Kanzlerkandidatur starten muss?
Also, dass das nicht toll war von Kretschmer, das ist, glaube ich, also unbenommen. Also da gibt es keine zwei Meinungen drüber in der Partei. Wie viel das jetzt wirklich am Ende ausgemacht hat, da bin ich mir nicht so sicher. Also wie viele Leute hören jetzt darauf, was der sächsische Ministerpräsident empfiehlt. Also da ist mein Eindruck, dass das eher innerparteilich von Bedeutung ist und dass dieser Satz, der Osten ist Avantgarde, was sich im Osten abspielt, wird sehr bald auch im Westen der Fall sein, den also die Ostministerpräsidenten und Ostparteichefs für sich geltend machen. Der von dem lässt sich eben auch Kretschmer leiten. Und ich bin manchmal ein bisschen bange, wenn ich sehe, wie zaghaft darauf reagiert wird. Also natürlich steht Friedrich Merz immer das mahnende Beispiel seiner Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer vor Augen, die versucht hat, im Osten durchzusetzen, dass man sich auf Parteilinie bewegt und daran gescheitert ist und zurücktreten musste. Aber dass man ein bisschen mehr darum kämpft, dass also das, was Herr Schröder gerade gesagt hat, der programmatische Kern der Partei erhalten bleibt, das würde ich mir doch schon sehr wünschen. Und ich bin eben auch überzeugt, dass sich die Wähler das wünschen. Wiedererkennbarkeit, was ist euch wichtig, wofür seid ihr bereit zu kämpfen, das wird meiner Ansicht nach durchaus honoriert.
Mhm. Herr Schröder, letzte Woche die Bekanntgabe der Kanzlerkandidatur von einem positiven Merz-Effekt, da war bei dieser Wahl aber nichts zu spüren. Vielleicht, weil es ihn gar nicht gibt, vor allem im Osten?
Den gibt es im Osten nicht, den gibt es in dieser Situation nicht. Der Weg für Merz ist sehr lang, das weiß er auch. Insofern hat er ja auch alles getan, jetzt gestern nicht aufzutauchen. Und das ist wohl auch aus der Lage heraus nachvollziehbar. Aber lassen Sie mich zwei Punkte auch zur bundespolitischen Wirkung der gestrigen Wahl machen, die man gar nicht so im Blick hat, und zwar die FDP. FDP gibt es nicht mehr in Ostdeutschland, ist bei allen anderen Wahlen auch mehr oder weniger durchgefallen. Und gleichwohl sind sie der entscheidende Faktor über den Weitergang dieser Koalition. Und wenn man gestern Abend die Berliner Runde gesehen hat, hat man ja wirklich den Eindruck, es geht jetzt überhaupt nicht mehr um Taktik und Strategie. Da haben die, glaube ich, überhaupt keine Vorstellung, was sie da eigentlich machen können. Es geht einfach darum, wir haben hier ein bestimmtes Programm und das setzen wir unabhängig davon, was wir bereits im Koalitionsvertrag und in anderen Absprachen getätigt haben, aufs Neue, auf die Tagesordnung. Man konnte das gestern beim Tariftreuegesetz erleben. Das ist fest vereinbart zwischen den Koalitionspartnern. Wurde gestern Abend zur Schicksalsfrage der deutschen Wirtschaft hochgejatzt. Kubicki und so weiter. Das heißt, was ich eben auch schon mal angedeutet habe, bei der FDP hat man wirklich den Eindruck, die große Frage ist eigentlich nur, will man sich raustragen lassen oder geht man selbst raus? Und das ist natürlich eine makabere Situation, die in dieser Weise nie eine deutsche Koalition bisher hatte, weil die FDP oder andere, die rausgegangen sind, die es drauf angelegt, die hatten ja eine strategische Position, wo es hingeht. Und hier ist keine Überlegung, keine Vorstellung, wo es hingeht. Zweiter Punkt, Woidke, groß gefeiert, ob seines Führungsanspruches, seines Mutes und des Risikos. Und das ist jetzt eine neue Belastung für den Kanzler. Das muss man ganz klar sehen. Der Kanzler war bisher unter Druck, weil er zu sehr zögert, weil er nicht gut erklärt, weil er die emotionale Anbindung an die Strömungen der Bevölkerung nicht hinbekommt. Jetzt kommt eine weitere hinzu. Das ist die Führungsfähigkeit im Sinne des Risikos. Und das kann sich durchaus auf die Frage, wie geht's weiter mit der FDP, wie geht's weiter mit der Koalition übertragen, weil die FDP hat ja gestern Abend nicht nur die inhaltliche Frage auf die Tagesordnung gestellt, wo man sich fragte, wie kommt eine Partei, die gerade 0,9% bekommen hat, dazu, diesen Mut zu haben, das auf die Tagesordnung zu setzen, sondern sie hat gesagt, in den nächsten Wochen ist die Zeit der Entscheidung.
Frau Lau, Woidkes Strategie der Polarisierung, wir haben darüber geredet, die fällt jetzt ein Stück weit auch auf ihn zurück, weil er hat sich in gewisser Weise Koalitionsoptionen genommen. Mhm. Im Brandenburger Landtag, da sitzen in Zukunft außer der SPD nur noch drei Parteien, AfD, CDU und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Das heißt, Woidke braucht auf jeden Fall das BSW für eine stabile Regierung. Kriegen die das zusammen hin?
Ich glaube, ein Scheitern ist da jetzt gar keine Option. Das ist ja das, was ich vorhin meinte, was ich vor allen Dingen auch bei der CDU so problematisch finde, dieses aus dem Weg schießen eines potenziellen Koalitionspartners, der Grünen. Daran hat sich die SPD auch oft genug beteiligt. Jetzt hat man den Salat und muss also mit BSW koalieren. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also auch Woidke hat ja das gemacht, was wir von Kretschmer schon besprochen haben, nämlich sich distanziert von der Ukraine-Unterstützung, von der Stationierung von Mittelstreckenraketen und so weiter und nicht zuletzt von seinem eigenen Kanzler, den er nicht sehen wollte, in dem Bundesland, in dem Olaf Scholz ja nun auch wohnt. Also mit anderen Worten, dieses Maverick, also dieses Einzelkämpfer, Tum da, das wird er jetzt auch damit bezahlen müssen, dass er sich dem BSW annähert. Und die haben stehen ja da personell, glaube ich, ziemlich gut da, ist mein Eindruck. Also jemand, der Spitzenmann ist jemand, der jahrelang in der SPD war. Der ist mit allen Wassern gewaschen.
40 Jahre lang.
So ist es. Und länger als Woidke in der SPD war. Also das wird... Die werden sich jetzt nicht über den Tisch ziehen lassen. Und also die Stärke dieser Partei, die ja noch gar nicht so richtig eine ist, die wird uns, glaube ich, noch sehr beschäftigen.
Mhm. Herr Kraske, angenommen, die kriegen das hin und die bilden da so eine Dreierkonstellation SPD, CDU und BSW. Dann bliebe als einzige Oppositionspartei die AfD. Mit 30 von insgesamt 88 Sitzen im Brandenburger Landtag verfügt sie über eine, wir haben das Wort schon gehört, Sperrminorität. Erklären Sie mal, wie wird die AfD diese nutzen?
Naja, die Sperrminorität, damit hat sie die Möglichkeit, zum Beispiel die Wahl von neuen Richterinnen und Richtern zu verhindern, wie eben auch in Thüringen. Das wird sie ganz sicherlich tun und es wird dann sicherlich den Versuch geben, die anderen Parteien zu erpressen und zu sagen, ihr kriegt dann schon euren Kandidaten, aber dafür kriegen wir beispielsweise in diesem Ausschuss oder in jener Funktion im Parlament unseren Mann. Das heißt, sie wird dann zum ersten Mal nicht nur ihre destruktive Tätigkeit im Parlament ja durch Agitation ausführen, sondern zum ersten Mal mit diesem Hebel auch.
Herr Schröder, seit den Europawahlen, da sehen wir, wie eine blaue Welle durchs Land rollt, genau durch den Osten der Republik. Und die öffentliche Meinung, die ist im Umgang mit ostdeutschen AfD-Wählern, die pendelt hin und her. Einerseits zwischen Wählerbeschimpfung, wie könnt ihr nur eure Stimme so einer Partei geben, und einem eher therapeutischen Blick auf den Osten. Ihr habt es ja echt nicht leicht. Wie hilfreich sind denn diese Analysen?
Ja, die sind wenig hilfreich, weil sie eher die kulturelle Kluft zwischen Ost und West stabilisieren. Sie zeigen sehr deutlich diese Fremdheit, die zwischen den beiden Teilen Deutschlands nach wie vor existiert oder sogar gewachsen ist in den letzten Jahren. Das hängt zusammen mit der Kolonialisierung der organisatorischen Landschaft nach 1990. Das war ja nicht so, dass die Parteien aus dem Osten herausgegründet wurden, sondern sie wurden vom Westen in den Osten transportiert. Das gilt für alle Verbände so, das gilt für alle Gesetze. Also insofern ist diese kulturelle Kluft und die Gegenerzählungen, die hier existieren, wenig hilfreich und möglicherweise auch oder mit Sicherheit auch ein Schlüssel. Wir haben so einen klassischen Konflikt, wo man früher gesagt hatte, zwischen Zentrum und Peripherie, und die Auflösung dieses Konfliktes über die Parteien gelingt nicht. Also muss man weiter suchen, welche Möglichkeiten es gibt, um hier stärker integrativ, verbindend oder, wie Herr Krass gesagt, wie man eine Erzählung auch findet, die beiden Teilen gerecht wird. Ne? Weil vieles ist wirklich paternalistisch, sozialtherapeutisch angelegt. Aber die Entbehrungen, die Erfahrungen des Ostens auf der anderen Seite ist der Osten natürlich auch eine blühende Landschaft, wenn man das mal so sagen will. Wenn man die Entwicklung von 90 bis heute nimmt, ist das ja wirtschaftlich immer nach oben gegangen.
Ja, gerade im Brandenburg, ne?
Also Brandenburg hat mittlerweile Pro-Kopf-Einkommen wie Berlin. Brandenburg hat das höchste Wirtschaftswachstum aller Bundesländer, hat hervorragende Ansiedlung. Also es scheint mir wirklich so, dass es zutiefst ein kulturelles Moment, über das wir hier sprechen, was mit Demografie zu tun hat. Also die alternde Gesellschaft, was ja das Schicksal eigentlich der gesamten Bundesrepublik ist, ist natürlich im Osten viel stärker verankert, viel tiefer. Und diese alternde Gesellschaft ist auch eine erschöpfte Gesellschaft. Und erschöpfte Gesellschaften haben mehr Probleme mit neuen Entwicklungen, mit Schnelligkeit, mit neuen Herausforderungen. Und insofern ist, wir haben das Wort ja schon einige Male hier genutzt, die Avantgarde, also kann man sagen, ist der Osten in Teilen, vor allen Dingen in den ländlichen Teilen, auch die Avantgarde einer erschöpften, alternden Gesellschaft, die organisatorisch gut bewirtschaftet wird von der rechten Seite. Und die rechte Seite hat diese Bewirtschaftung ja nicht erst gestern begonnen, sondern 1990 haben die angefangen.
Wobei halt aber interessant ist, dass es ja vor allen Dingen die jungen Leute sind, die die AfD gewählt haben. Und das, finde ich, ist für diese ganze demografische Frage, also die demokratischen Parteien konnten sich eher auf die über 60-Jährigen verlassen. Und das, finde ich, ist für die Zukunftsaussichten nochmal eine besonders finstere Angelegenheit.
Herr Kraske, Sie haben in einem Interview gesagt, Zitat, Medien sollten aufhören, dieses Wahlverhalten in Ostdeutschland schön zu reden. Ja. Wer redet was wie schön?
Ja, ich habe die Talkshows angesprochen, ne? Also da sitzt zunächst mal Herr Kupala und wird dann gefragt, sozusagen, ob er Herrn Höcke für einen Rechtsextremisten hält, was vollkommen irrelevant, ob er das tut, sondern das ist ein Rechtsextremist. Und dann sitzen eben tatsächlich aber auch Stimmen da, die sozusagen, ich will es mal, einen ostidentitären Beschützerinstinkt haben. Und davor möchte ich auch ganz klar warnen, ja, dass man sozusagen das zu einer Kulturfrage, das AfD will, zu einem Ostlabel macht, weil das ist es ja so nicht. Ne? Es gibt so viele progressive Kräfte hier, die in Teilen auch in den kleinen Orten jeweils vor Ort sind, die aber dann auch erschreckend alleine gelassen werden. Ja? Aber eins muss man halt festhalten. Also bei all den Gründen, den Brüchen nach 89 mit Traumata, die sicherlich eine Rolle spielen, wo die Demokratie eben nicht als Erfolgsmodell gelernt worden ist, sondern wo man die mit massiver Verunsicherung erlebt hat und was jetzt vielleicht mit einer Verzögerung auch in den Familien als Erzählung an die jungen Leute weitergegeben wird, ist doch ein Befund mal ganz klar. Also wer die AfD jetzt wählt, der will rechtsextreme Ideologie und Personal und Zielsetzungen ermächtigen. Und der tut das auch. Und ich glaube, diesen Tacheles, den müssen sowohl die Medien als auch die Politik reden. Und das meine ich mit Schönreden, diese Erklärungen, die am Ende darauf rauslaufen, naja, eigentlich ist das doch sogar so ein Stück weit gut, dass sie das tun und jetzt wird das alles sichtbar. Und das ist ja auch Teil des Ganzen. Also damit verkennt man wirklich, wer die AfD ist, dass sie nämlich den Kern unserer Verfassung massiv angreift.
Frau Lau, Sie haben kürzlich in einem Artikel geschrieben, Zitat, immer mehr Leute glauben, sie müssten AfD wählen, um das zu spüren, was heute Selbstwirksamkeit heißt. Wie meinen Sie das?
Naja, also was muss ich wählen, um einen echten politischen Unterschied in irgendeiner Frage zu machen? Also sagen wir mal in der Migrationsfrage. Leute, die nach 2015 gedacht haben, das läuft hier alles in eine vollkommen falsche Richtung, wo sollten die sich hinwenden? Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass das, was die AfD in dem Zusammenhang vorschlägt, auch nur realisierbar wäre. Aber die Wähler, die sich für die AfD entschieden haben, spüren, dass das ganze politische System in Panik irgendetwas tut, weil die AfD da ist. Die braucht nicht zu regieren, um die Politik mitzubestimmen. Das ist jetzt ein unschöner Vergleich, aber so war es 1968 natürlich auch in einer gewissen Weise. Also man hat eine bestimmte kulturelle Hegemonie lange bevor man die tatsächliche Macht hat. Und das ist es, glaube ich, was Leute auch an der AfD anzieht. Man geht dahin und löst bei den etablierten Parteien eine unglaubliche Panik aus. Und das ist das, was ich mit Selbstwirksamkeit meine.
Herr Schröder, wenn kurz vor den Wahlen in Sachsen und Thüringen ein Abschiebeflug mit Straftätern nach Afghanistan startet, wenn die Bundesregierung vor der Brandenburg-Wahl ihren Kurs in der Migrations- und Asylpolitik verschärft, unter anderem Grenzkontrollen auf alle deutschen Grenzen ausweitet, was kommt denn da bei den Leuten als Signal an? Kommt da an, AfD wählen wirkt?
Auf jeden Fall, weil die Leute sehen ja, dass auf einmal ihre Forderungen da Gehör finden, dass das umgesetzt wird. Deshalb würde ich auf jeden Fall immer darauf drängen, dass man sich genau überlegt, in welchem Umfeld, zu welchem Zeitpunkt, mit welcher Symbolik man solche Aktivitäten macht. Man muss auf der anderen Seite aber auch abrüsten, weil wir sind ein super erfolgreiches Land als Zielpunkt für Migration. Wir können so stolz sein, wir haben 1,5 Millionen Menschen aus der Ukraine aufgenommen in den letzten 2 Jahren. Wir nehmen jedes Jahr 200.000 bis 300.000 Menschen auf, die hierher wollen. Und wenn man die Bevölkerungsvorausberechnungen der Ende 90er Jahre mal nimmt, dann war die Bundesrepublik in der Prognose bei etwa 78 Millionen Einwohnern. Wir liegen jetzt bei über 84 Millionen und die Infrastruktur ist nicht in dem Maße mitgewachsen, wie es notwendig wäre. Und auch die Integrationsmaßnahmen sind nicht wirklich so gut. Also es gibt auch wirklich Versäumnisse in der demokratischen Politik dieses Landes und insofern auch Unzufriedenheiten jenseits von ideologischen Momenten. Und wir haben fast 80% der Menschen, die sagen, sie sind zutiefst unzufrieden mit der Migrations- und Asylpolitik dieses Landes. Man wird in diesem Land nicht gegen 70 oder 80% regieren können. Also die Regierung ist gezwungen, ihre Migrationspolitik etwas klarer zu profilieren, in dem Sinne, dass sie restriktiver wird, wenn, und das halte ich für existenziell, Deutschland muss Einwanderungsland sein, und zwar positives Einwanderungsland. Wir sind auf Einwanderung angewiesen, und das wird aber nur gelingen, wenn man das auch in Kooperation mit der Bevölkerung macht. Man wird das nicht gegen die Bevölkerung machen können. Und insofern ist hier eine verzwickte Lage. Und da tut die Linke sich auch keinen Gefallen, wenn jede restriktive Maßnahme des Augenblicks gleich als Rechtsentwicklung definiert wird. Und die proklamatorischen Aktionen, wie jetzt mit dem Flugzeug, sind natürlich in einer gewissen Weise provokativ vor solchen Wahlen und haben eine ambivalente Wirkung. Das muss man ganz klar sagen. Die demotivieren die eigenen Leute teilweise und geben den anderen möglicherweise eine Steilvorlage, dass man das Wählen im rechten Territorium fortsetzt.
Herr Kraske, hat der Schröder recht? Muss auch die Linke rhetorisch abrüsten?
Ich möchte mal an eine Sache erinnern, die wir schon fast wieder vergessen haben. Anfang des Jahres sind weit mehr als 1 Million Menschen auf den Straßen gewesen. Und zwar nicht für eine restriktive Migrationspolitik, sondern für ein klares Statement gegen eine Vertreibungspolitik, die rassistisch motiviert ist und die am Ende auf großflächige Abschiebungen bis hin zu Deportationen hinauslaufen würde, wenn man das ernst nimmt, was die AfD als Ziel setzt und was sie auf die Marktplätze trägt, was in den Hinterzimmern angeht. Also das ist auch sehr stark von Stimmungen abhängig und wir müssen uns auch klar machen, dass sozusagen die Propagandamaschine, mit der dieses sogenannte furchtbare Remigrationsprojekt vorangetrieben wird, auf Hochtouren danach gelaufen ist. Ich glaube, ein großer Fehler war, dieses ganz, ganz starke, überwältigende demokratische Signal Anfang des Jahres. Es waren noch nie so viele Leute für eine einzige Sache in der Bundesrepublik auf der Straße zu nutzen. Für das, was sinnvoll gewesen wäre, nämlich das AfD-Verbotsverfahren anzuschieben, das wirklich auf den Weg zu bringen. Dafür sind die Voraussetzungen längst erfüllt und die demokratischen Parteien ducken sich weg. Und was wir jetzt sehen ist, sie laufen lieber den Erzählungen letztlich hinterher, den Warnungen vor der Migration als ihren Job zu machen und das im Bundestag auf den Weg zu bringen.
Mhm. Frau Lau, kann eine Partei verboten werden, die zuletzt 82,8% in Thüringen, 30,6% in Sachsen und jetzt in Brandenburg 29,2% der Stimmen bekommen hat? Oder ist der Zug für solch ein Verbotsverfahren spätestens jetzt abgefahren?
Also der Zug ist nie abgefahren, wenn man es wirklich juristisch wasserdicht machen könnte. Also wenn man der AfD nachweisen könnte, dass sie programmatisch und in ihrer Masse und so weiter das System stürzen will. Darum geht's ja. Also das müsste man ihr nachweisen können.
Das ist die freiheitliche demokratische Ordnung beeinträchtigen oder beseitigen.
Ne? Genau,
also das müsste man. Wir sprechen hier natürlich nicht vom Revolutionssturm, da muss auch keine gewaltsame Akt, sondern die Hürden sind vielleicht gar nicht so hoch, wie wir das denken.
Naja, also ich glaube, die Versuche waren schon sehr ernsthaft, die Untersuchungen laufen und solange das nicht wasserdicht berechtigt ist. Denn also mein Albtraum ist eher, wenn wir damit scheitern. Man versucht das jetzt, wo die ein Drittel der Stimmen im Osten haben, und dann versucht man sie zu verbieten. Also wenn das ein Misserfolg wird, dann kann ich nur sagen, schönen guten Abend. Also ich finde das jetzt nicht den allerwichtigsten Impuls. Und ich würde auch davor warnen, die Demonstrationen als Ausdruck dessen zu werten, dass eine Mehrzahl der Bevölkerung im Grunde, wie hat Markus Söder gesagt, fein ist damit, wie die Migrationspolitik zurzeit geregelt ist. Ich würde mal sagen, mehrheitsfähig wäre eine Politik, die nachweisen kann, dass der Staat eine Kontrolle darüber hat, wer kommt, die eine, wie Herr Schröder jetzt immer sagt, Erzählung dazu hat, was man da will, und die gleichzeitig offen ist für die Fachkräfte und Arbeitskräfte und so weiter, die wir brauchen. Das wissen die Leute auch, die sind ja nicht blöd. Aber die haben das Gefühl, dass es zu wenig Kontrolle gibt, dass es zu viele Messerstechereien gibt. Und ich glaube, da ist bisher noch nicht die richtige politische Sprache gefunden, weil beispielsweise ein Olaf Scholz bis vor sehr kurzer Zeit im Grunde gesagt hat, also das ist für mich kein relevantes Problem, lasst mich damit in Ruhe. Und dann schießt er gleich übers Ziel hinaus, verspricht auf der Titelseite des Spiegel Abschiebungen im großen Stil, und dann schauen wir nach und stellen fest, es waren 600 Leute. Das ist einfach, also dass da dann die Reaktionen sind, das ist nicht befriedigend, das muss noch weitergehen, finde ich irgendwie doch auch auf der Hand liegend. Mhm.
Herr Schröder, vor zwei Wochen, da war hier im Forum der Politikwissenschaftler Werner Patzel zu Gast, und der sagt, die CDU müsse, Zitat, auf die vernünftigen Leute in der AfD zugehen, müsse der AfD ein konditioniertes Kooperationsangebot machen. Sprich, wir arbeiten mit euch zusammen, wenn ihr auf bestimmte Parolen, Positionen und Personen verzichtet. Also Höcke raus, dafür reißen wir die Brandmauer ein. Würden Sie das der CDU auch raten?
Naja, wenn es diese vernünftigen Leute gäbe, könnte man durchaus sich vorstellen, dass man solche Fragen ventiliert. Mir sind solche Gesprächskreise auf einer höheren Ebene nicht bekannt. Mir ist bekannt, dass die AfD sich in den letzten Jahren radikalisiert hat, dass sie solche Angebote abgelehnt hat. Weil im Prinzip ist das ja relativ einfach. Eine Partei kann in unserem System zwei Wege einschlagen. Sie kann Koalitionspartei werden. Als Koalitionspartei muss sie die anderen respektieren, muss den Kompromiss als Maß der Dinge anerkennen und muss im Rahmen der Verfassung ihre Position artikulieren. Und die andere Variante, sie kann Erpressungspartei sein. Das heißt, sie hat von vornherein kein Interesse auf den Kompromiss, auf die Koalition, sondern sie will ihre Überzeugungen durch die Bühne des Parlamentarismus gewürdigt sehen und treibt die anderen Parteien vor sich her. Jetzt haben die Parteien im Osten, die man als Erpressungsparteien bezeichnen kann, den Erfolg auf ihrer Seite. Insofern vermute ich, innerhalb der AfD wird dieser Erfolg eher das Maß der Dinge sein als die Orientierung an der Koalitionsorganisation und Option. Wenn ich aber vielleicht noch einen Punkt machen darf zu der Frage des Verbotes der AfD. Ich würde mich da auch der Einschätzung von Frau Lau anschließen. Ich glaube, das ist eine mordsgefährliche Sache nach den Erfahrungen, die wir mit dem NPD-Urteil haben, von Feindlichkeit und Gefährlichkeit. Die Heiligsprechung der AfD nachher durch das Verfassungsgericht wäre der Worst Case, den wir erleben könnten. Insofern bin ich sehr für die politische Auseinandersetzung und habe gerade eine Studie durchgeführt zur Frage der Brandmauer. Die Brandmauer wird ja augenblicklich als nicht mehr existent anerkannt auf der lokalen Ebene. Und wir haben eine vom Wissenschaftszentrum Berlin eine Vollerfassung aller Kreistage in Deutschland durchgeführt. Und wir hatten auch die Arbeitshypothese, dass vermutlich diese Brandmauer nicht praktiziert wird. Wir haben im Zeitraum von 2019 bis 2024 uns 2500 Anträge der AfD angeschaut, also alle Anträge, die sie dort gestellt haben, und mussten feststellen, dass sie nur in 80% der Fälle überhaupt Unterstützung bekommen haben und nur in 20% Unterstützung erfahren haben und nur in 10% eine etwas stärkere Unterstützung. Ja. Das heißt, auf dieser Ebene funktioniert das, und die Menschen, die dort sind, aus der CDU, aus der SPD, aus der FDP, aus den Grünen, die wissen, mit wem sie es zu tun haben und sehen sich nicht in der Lage, mit diesen Kräften ein Bündnis einzugehen.
Herr Krasse, ganz
kurz. Ein Satz.
Ein Satz.
Also, die Frage Verbotsverfahren ist keine Sache des Bauchgefühls, sondern selbst das OVG Münster hat festgestellt, es gibt konkrete Hinweise, dass die Menschenwürdegarantie akut bedroht wird und davon ausgehend die Rechtssicherheit nicht mehr gegeben ist. Und ein Verbotsverfahren wäre dafür da, die Millionen von Menschen zu beschützen, die von einer brutalen völkischen AfD-Politik betroffen sind. Und es ist nicht nur Höcke, sondern die gesamte AfD trägt den Höcke-Kurs derzeit mit.
Vielen Dank. Stresstest für die Demokratie nach der Wahl in Brandenburg. Das war heute unser Thema im Forum. Mit dabei die Journalisten Michael Graske und Mariam Lau. Außerdem der Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder. Am Mikrofon war Michael Riesel.